HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger.
Ich glaube tatsächlich, dass ich mich am meisten auf die Filme freue. Also auf diesen Moment, wo das die Tür zugeht und der Film anfängt. Also das hat ja, ich meine, es ist ja so schon, wenn man ins Kino geht, immer, finde ich, ein magischer Moment. So diese Dunkelheit und die Ruhe und alle gucken in die gleiche Richtung. Ja, das verändert die Stimmung und die Atmosphäre.
Sagt der Schauspieler Lars Eidinger, Mitglied der internationalen Jury der Berlinale, über seinen Job in den nächsten Tagen. Und wir schauen auch mal, was uns die Berlinale so bringt, hier in der Kulturlust. Bis zum 21. Februar geht die Berlinale, die sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten und anspruchsvollsten Filmfestivals entwickelt hat. Wir sprechen in der Kulturlust unter anderem mit der Regisseurin des einzigen deutschen Films, der es in den Wettbewerb um die Bären geschafft hat. 24 Wochen heißt er. Außerdem geben wir noch ein bisschen Orientierung über das Festival, auf dem tatsächlich über 400 Filme laufen. Los geht's mit dem Grüppchen, um das sich alles dreht, die Entscheider über die Bären, die Jury. Und mächtig stolz ist man in Berlin, dass man es geschafft hat, eine ganz große Schauspielerin als die Vorsitzende zu bekommen.
Sympathisch, unprätentiös und unaufgeregt, so kommt Meryl Streep daher. Eine getönte Brille auf, eine großblumig gemusterte Bluse an. Die dreifache Oscar-Preisträgerin muss nicht durch makellose Schönheit glänzen. Diese Frau weiß ganz genau, wer sie ist. Nicht in Filmen mitzuspielen, sondern sie zu bewerten, ist für den Weltstar allerdings eine ganz neue Herausforderung. Und dann auch noch als Präsidentin der Jury.
Well, I'm extremely proud to have been asked to head the jury.
Ich bin sehr stolz, dass ich gefragt wurde, ob ich die Jury leite. Ich habe absolut keine Idee, wie das geht, aber ich bin schon der Boss von anderen Unternehmen gewesen, zum Beispiel meiner Familie. Also ich lerne es, indem ich es mache.
So I'm going to learn by doing.
Die Zeit, sich die Fülle von Filmen anzuschauen, nimmt sich Meryl Streep gerne, sagt sie, und freut sich darauf, endlich mal ausführlich über Filme reden zu können. Mit den Schauspielern Clive Owen und Lars Eidinger sowie dem britischen Filmkritiker Nick James sind in der siebenköpfigen Berlinale Jury nur drei Männer vertreten.
This jury is evidence that
in dieser Jury sind Frauen nicht nur dabei, sie sind sogar in der Überzahl. Das ist ungewöhnlich für Gremien, die Entscheidungen treffen. Also die Berlinale ist ganz weit vorne. Meryl Streep gibt sich humorvoll und selbstironisch. Auf die Frage, ob sie ihre Rolle als Jurypräsidentin genauso tough und emanzipiert spielen will wie ihre Filmrollen, und was das vor allem für den sensiblen Schauspieler Lars Eidinger bedeute, lacht sie nur und sagt, den habe ich jetzt schon unter meiner Fuchtel. Die Jurymitglieder haben alle Freiheiten, aber am Ende habe ich zwei Stimmen und sie eine. Lars Eidinger ist auch mit nur einer Stimme in der Jury zufrieden.
I find it quite interesting, especially when you are in the jury, to judge, because
ich finde es interessant, in der Jury zu sitzen und zu bewerten. Wenn Schauspieler ausgezeichnet werden, sagen immer alle, das ist sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Alle sind gut. Das ist eine Lüge. Wenn ich im Kino oder vor dem Fernseher sitze, bewerte ich die ganze Zeit und denke, der ist schlecht, die ist ganz schlecht oder der ist gut, der ist großartig. 10 Tage lang haben Lars Eidinger und seine Jurykollegen jetzt Zeit, Filme aus aller Welt zu schauen und zu bewerten. Am 20. Februar zeichnen sie dann die Besten mit dem goldenen und den silbernen Bären aus. Im Wettbewerb darum stehen 18 Filme.
Und nur einer davon kommt aus Deutschland. Darüber ist viel diskutiert worden. Warum denn nur einer? Ist das deutsche Kino so schlecht? Ist die Filmförderung so schlecht? Auf jeden Fall machen sich jetzt ein paar Leute mehr Gedanken um den Film aus Deutschland. Gefreut hat sich allerdings ganz uneingeschränkt die Erfurter Regisseurin Ansora Berachet. Ihr Film ist dieser ominöse, einzige deutsche Film im internationalen Wettbewerb. Und 24 Wochen ist erst ihr zweiter abendfüllender Spielfilm. Wir haben mit Ansora Berachet gesprochen und wollten wissen, was das jetzt alles für sie bedeutet.
Das ist großartig, das hätte ich niemals gedacht. Also ich habe natürlich große Vorbilder, Menschen, Regisseure, die ich stark bewundere. Und ich erinnere mich, wie ich vor 2 Jahren mal im Friedrichstadtpalast saß und habe da diese riesen Leinwand mit ganz vielen Zuschauern, fast so eine Olympiahalle, habe da einen Film geguckt und dachte irgendwann in 20 Jahren, werde ich das auch mal schaffen. Und jetzt ist es aber schon eingetreten, 2 Jahre später. Wer hätte das gedacht? Ist ein großes Glück für uns.
In Ihrem Film 24 Wochen geht es um eine Frau, die ein behindertes Kind erwartet. Warum haben Sie sich diese schwere Thematik ausgesucht?
Ein Freund von mir hatte mir einen Zeitungsartikel geschickt und da wurde ein Arzt interviewt und da habe ich erfahren, dass über 90% der Frauen ihr Down-Syndrom-Kind oder ein Kind mit Fehlbildung nach dem 3. Monat abtreiben, nicht bekommen. Also in über 90%, ja fast alle. Und dadurch, dass ich das nicht wusste und dass ich habe auch gemerkt, dass viele Freunde von mir das nicht wissen, ich habe selber mal ein Kind abgetrieben vor dem 3. Monat. Das heißt, ich erinnere mich sehr gut daran, ich weiß, wie alt dieses Kind jetzt wäre, wann das Geburtstag hätte und das ist vor dem 3. Monat. Jetzt stelle ich mir vor, was macht eine Frau dadurch, wenn die das später tut? Also wenn sie später das Gefühl hat, sie kann dieses Kind nicht bekommen. Was ist das, was bedeutet das für einen? Und dieses Szenario habe ich mir vorgestellt und für mich war dann klar, das ist so ein Riesenkonflikt, in dem da Frauen, ganze Familien stecken. Das ist auf jeden Fall ein Film wert und es ist auch ein Tabuthema. Es wird auch gesellschaftlich nicht wirklich gern besprochen.
Die Familie, die wird von Schauspielern gespielt, die Eltern von Julia Jentsch und Bjarne Mädel, die Ärzte und Hebammen werden von echten Ärzten und Hebammen gespielt. Warum haben Sie das so gemacht?
Weil ich die Realität unheimlich spannend finde und die ist manchmal spannender als die Fiktion. Da sitzt in meinem Film ein Kinderherzchirurg, der hat ein unheimliches Wissen, ein Wissen von 20 Jahren und dann sitzt der in so einer Szene, der kann ganz anders reden, ganz anders agieren, viel glaubwürdiger auftreten. Was heißt glaubwürdiger? Er ist er selbst, ja? Er tut das, was er immer tut.
Und wie finden Sie Ärzte, die das auch noch so gut spielen können? Da muss ja einiges zusammenkommen.
Ja, das sage ich Ihnen, das ist wie im Dokumentarfilm, da muss man ewig lange, ich sage, Carsten ist das falsche Wort. Ich habe das immer so gemacht. Ich habe mir Termine gemacht bei verschiedenen Ärzten. Und dann bin ich dahin und bin unter dem Vorwand dahin. Ich wollte für mein Buch recherchieren. Das ist keine Lüge. Ich wollte wirklich gucken, ob dieses Buch, das Drehbuch gut funktioniert. Also bin ich mit dem Arzt mal das Drehbuch durchgegangen. Und dann sehe ich sehr schnell, ob sich der Arzt eignet dafür. Ich habe pro Rolle, würde ich sagen, 40 bis 50 Leute getroffen. Und das ist lang und das dauert lang und das ist aufwendig.
Ja, und jetzt wissen Sie, die internationale Jury mit vielen Prominenten wird sich Ihren Film ganz genau anschauen. Wie ist das für Sie?
Es ist gar nicht die Jury, die mich da, die Tatsache, dass man jetzt nach 3 Jahren Arbeit das erste Mal in einem Kino sitzt, wo 1.500 Menschen reinpassen und die gucken mit mir zusammen den Film. Das ist, als ob ich den das erste Mal sehe. Und es wird so interessant für mich zu sehen, wie die reagieren, an was für Stellen sie lachen, an was für Stellen sie weinen. Der Film ist an vielen Stellen sehr traurig und an sehr vielen Stellen auch sehr witzig und man muss schmunzeln. Da bin ich total gespannt, wie die Leute reagieren werden.
Haben Sie schon mal überlegt, wie das sein könnte, wenn Sie gewinnen?
Die Tatsache, dass wir im Wettbewerb laufen, ist eine riesen Sache für mich. Die Tatsache, dass man da auch noch einen goldenen oder silbernen Bären bekommen kann, ist für mich absolut zweitrangig. Wir haben schon gewonnen. Wir sind schon Gewinner, dadurch, dass wir laufen.
Vielen Dank an Sora Berager. Ihr Film 24 Wochen ist die einzige deutsche Produktion, die im Wettbewerb der Berlinale läuft. Warum es für viele andere junge Filmemacher so schwer ist, sich zu etablieren, liegt wie so oft erstmal am Geld. Filme machen es einfach teuer. Aber es lässt sich mit der Filmbranche natürlich auch viel Geld verdienen, sonst würde es ja keiner machen. Film kann auch ein echter Wirtschaftsfaktor für eine Region sein. Allerdings muss die Region dann auch in ihre Filmschaffenden investieren, damit sich eine Branche entwickeln kann. Wie sieht's da mit in Hessen aus? Seit Anfang des Jahres ist die Filmförderung hier neu organisiert, damit auch junge Nachwuchsfilmer vielleicht bald mal auf den viel zitierten roten Teppich dürfen. Bianca von der Au.
Jakob Zapf ist so ein hessisches Nachwuchstalent. Sein Abschlussfilm, ein Kurzfilm mit dem Schauspieler Günter Lamprecht in der Hauptrolle, war auf vielen Festivals von Hof bis Montreal zu sehen und wurde hoch gelobt. Die Idee für seinen ersten längeren Film hat der 32-jährige Friedberger auch schon. Nur fehlt die Finanzierung. Im Schnitt kostet so ein Erstlingswerk zwischen 600 und 900.000 Euro, schätzt Zapf.
Weil nur so kann tatsächlich der Nachwuchs ausprobieren, ob er in Industriezusammenhängen produzieren kann und ob er dafür geeignet ist, Budgets einzuhalten und so weiter. Aber dafür muss auch ein Budget vorhanden sein, sonst kann man es nicht einhalten.
Und ein Budget speziell für den Nachwuchs fehlt in der hessischen Filmförderung. Das kritisiert die junge Generation hessischer Film. Ein Netzwerk von Nachwuchsfilmemachern, dem auch Jakob Zapf angehört. Doch sind die jungen Filmemacher hoffnungsvoll, dass die neu strukturierte Filmförderung in Hessen den Nachwuchs besser fördern wird, als es bisher in Hessen der Fall war. Schwierig nur, mehr Nachwuchsförderung bei gleichbleibendem Budget. Hessen ist bundesweit in der Filmförderung eher hinten. Die Fördersumme von 6,7 Millionen Euro im Jahr ist zudem kein reiner Zuschuss. 5 Millionen davon sind Bankdarlehen für wirtschaftlich erfolgversprechende Filme. Bisher nutzte das vor allem großen Produktionen, weiß Karl Eberhard Schäfer von der Frankfurter Filmproduktion U5.
Das sind eher größere Filme gewesen, die auch von anderen Förderungen schon Geld irgendwie hatten und ihre Finanzierung dann hier in Hessen dann auch geschlossen haben. Hat oftmals den Nachteil gehabt, dass für die Infrastruktur in Hessen keine so furchtbar großen Effekte erzielt worden sind.
Schäfer ist ein alter Hase in der hessischen Filmbranche. Mehr als 60 Fernsehfilme hat er mit seiner Frankfurter Firma auf den Bildschirm gebracht. Er ist als einziger Branchenvertreter im Aufsichtsrat der neuen hessischen Filmförderung und setzt sich dafür ein, dass sich mehr Firmen rund um den Film in Hessen ansiedeln können. Dazu muss aus Sicht der Branche die Darlehenförderung in eine Landesförderung umgewandelt werden, damit auch junge Filmemacher wie Jakob Zapf von Anfang an in Hessen gefördert und aufgebaut werden.
Und dann können hier originär hessische Stoffe entstehen, dann können hier originär hessische Projekte gebaut werden und die können auch Geld hier lassen, die können Leute ernähren. Und die können tolle hessische Geschichten erzählen, und zwar der ganzen Welt. Warum nicht?
Und dann können sie vielleicht auch mal wieder im internationalen Wettbewerb der Berlinale laufen. Irgendwann. Auf der Berlinale ist unser hr-Info-Filmchecker Jan Tussing. Er berichtet für Sie hier im Programm über das Filmfestival. Das Motto der Berlinale ist das Recht auf Glück. Jan, was kann ich mir darunter vorstellen?
Also das Recht auf Glück ist ja ein weiter Oberbegriff für Filme mit Themen, die Menschen zeigen, die für ihr Glück kämpfen müssen. Und die Geschichten auf der Berlinale werden über die Sektionen hinweg erzählt. Also zum Beispiel gibt es im Wettbewerb dieses Jahr den Dokumentarfilm Vor Camare zu sehen, der dem Leben auf der italienischen Insel Lampedusa gewidmet ist und auch nachforscht, wie die Insel mit dem großen Ansturm der Flüchtlinge umgeht und umgegangen ist und wie sie heute lebt. Oder in der Kategorie Forum, da wird ein Dokumentarfilm gezeigt, bei dem sich ein algerisches Ehepaar am Telefon unterhält. Die Frau ist in Frankreich, der Mann auf einem Schlauchboot im Mittelmeer, wo er auf offener See den Weg eines Kreuzfahrtschiffes kreuzt. Also sehr dramatisch. Das Recht auf Glück ist im Grunde der Oberbegriff für Filme von Menschen, die versuchen, ja, glücklich zu werden.
Kann man sagen, das ist typisch Berlinale? Das Festival gilt ja als das politischste überhaupt.
Würde ich sagen, ja. Also wenn ich die Berlinale mit Cannes oder Sundance zum Beispiel vergleiche, dann finde ich schon, dass für die Berlinale der politische Aspekt sehr typisch ist und auch sehr wichtig ist. Kein anderes Festival ist so international und auch so groß aufgestellt wie die Berlinale. Und das macht es auch so interessant und so vielfältig. Also es werden 434 Filme in 14 Sektionen gezeigt. Das gibt's nirgendwo. Da geht's von tunesischen Roadmovies über chinesische Indie-Filme im lesbischen Underground-Milieu bis zu Dramen über die brutalen Initiationsriten an US-amerikanischen Universitäten. Also ich würde sagen, ja, das ist typisch für die Berlinale.
Klingt viel nach Drama. Ist so ein Festival ist doch eigentlich auch Entertainment. Gibt es da Aussicht auf einfach gute Unterhaltung?
Nicht jeder Film ist schwere Kost. Also angefangen von der Komödie der Coen Brothers, die für eine witzige Eröffnung gesorgt haben. Hail Caesar war ja der Eröffnungsfilm mit George Clooney und Josh Brolin. Da spielt George Clooney im Grunde einen römischen Feldherrn, der von einer Riege kommunistischer Drehbuchregisseure entführt wird. Die findet, dass die Produktionsstudios die Künstler ausbeuten. Also viel Klamauk. Oder es gibt auch eine Satire jetzt, der neue Film von Michael Moore, ein Dokumentarfilm Who to Invade Next. Das ist eine Satire auf die USA, wo sich Politiker überlegen, welches Land sie denn in diesem Jahr mal überfallen könnten. Also es gibt auch gute Unterhaltung, nicht alles ist schwere Kost.
Du bist natürlich in Berlin. Merkt man der Stadt an, dass da gerade eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt losgegangen ist?
Das merkt man auf jeden Fall. Also ich höre kaum noch Deutsch, ich höre alle anderen Sprachen. Und auch die Berliner gehen voll mit. Glücklicherweise ist es ja relativ einfach, an Karten zu kommen. Die Berlinale ist ja das größte Publikumsfestival der Welt und überall sind Events, Partys, Ausstellungen. Die Stadt ist gerammelt voll. Die Stimmung ist auch toll, es ist alles sehr ausgelassen. Und ich glaube, die Berlinale ist das Highlight des Jahres, auf das jeder gerne kommt und das auch irgendwie den Frühling hier im kalten Berlin einläutet, weil die Welt hier zu Hause ist.
Du bist da, du wirst bis zum Ende bleiben. Auf was freust du dich denn jetzt am meisten?
Also ich habe mir ein paar Regisseure ausgesucht, die ich interessant finde. Aber das Beste ist, dass man hier einfach Filme sieht. Man setzt sich ins Kino und weiß eigentlich gar nicht, was einen erwartet. Man ist aber nie enttäuscht, weil es wirklich Weltniveau ist, Weltklasse. Man findet hier so viele tolle Menschen, die dann auch neben einem sitzen. Und man beginnt immer kleine Gespräche. Die Menschen sind ausgelassen. Und natürlich trifft man hier die Filmemacher selber. Also es gibt einen roten Teppich nach dem anderen. Man kann mit den Talenten, also den Schauspielern sprechen, man kann mit den Regisseuren sprechen und das macht einfach ganz viel Spaß.
Unser hr-info-Filmchecker Jan Tussing ist für uns auf der Berlinale und in der Kulturlust bleiben wir bei Glamour und hippen Leuten. Die gab es nämlich auch schon vor 100 Jahren. Genauso alt ist jetzt die Vogue, die internationale Modezeitschrift, die fast jeder kennt, sogar die, die sie noch nie in der Hand hatten. Die National Portrait Gallery in London zeigt jetzt eine Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstags. Gabi Biesinger war für uns da.
Supermodel Naomi Campbell lacht in einem verspielt märchenhaften Goldwams in Wüstenlandschaft. Jerry Hall posiert im roten Badeanzug auf einem patriotisch-russischen Denkmal, reckt einen roten Schal heroisch in die Höhe. Eine 19-jährige Kate Moss in Unterwäsche blickt nur in eine Steppdecke gehüllt mit verwuscheltem Haar, entrückt an der Kamera vorbei ins Nichts. Vogue ist das Synonym für die Modezeitschrift Glamour Luxus Lifestyle. Als Model ist die Titelseite der Vogue für einen die Krönung, schildert Twiggy, Starmodel der 60er Jahre. Das ist wohl auch heute noch so.
As a model in those days and probably still is today, the pinnacle of your career was working for Vogue and getting a cover.
Als im Herbst 1916 die erste Ausgabe der britischen Vogue erschien, lagen die Männer in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und in den Gefängnissen hungerstreikten Suffragetten für das Frauenwahlrecht. Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, um ein glamouröses Modemagazin auf den Markt zu bringen? Eigentlich nicht, meint Ausstellungskurator Robin Moore. Schließlich geht es bei der Vogue doch um nichts anderes, als der grauen Wirklichkeit zu entfliehen.
Natürlich geht es bei der Vogue um Eskapismus. Man möchte den Alltag vergessen, in die Fantasiefeld der Modefotos abtauchen. Aber Vogue wollte in den Porträts auch immer gesellschaftliche Themen der Zeit abbilden.
In den ersten Jahren zeigt die Vogue fast ausschließlich Zeichnungen. Fotografien brechen sich erst später Bahn. Da die Archive der Vogue erst ab den 1940er Jahren zuverlässig sammelten, war es schwierig, Material aus den Jahren davor zu beschaffen. Doch schließlich konnten die Ausstellungsmacher eine Original-Vogue aus jedem der 100 Jahre auftreiben. Befremdliches, Berührendes und Witziges gibt es zu entdecken beim Streifzug durch die alten Magazine. Den Slogan von 1939 etwa, neben den berühmten Korsettfotos von Starfotograf Horst: Where there's a will, there is a waste. Wo ein Wille ist, da ist auch eine Taille. 1941 fotografiert Cecil Beaton eine Modestrecke in zerbombten Häusern. Das Motto: Fashion is indestructible, Mode lässt sich nicht zerstören. Bright Fashion for Dark Days, strahlende Mode für düstere Tage, wirbt die Zeitschrift. Twiggy bekam ihre erste Titelseite bei der Vogue übrigens schon mit 16 Jahren. Schlaksig, ungelenk in Minikleid und Kniestrümpfen sitzt sie auf dem Mofa. Dass es damals Kritik gab, die magere Schülerin fördere ein ungesundes Körperbild, findet sie heute noch amüsant. Ich war so klapperdürr, hätte selber gerne ein paar Funde mehr gehabt. Als Jugendliche mag doch niemand seinen Körper. Aber natürlich stimmt es, dass die Modeindustrie eine Verantwortung hat gegenüber den jungen Models. Zwischen den 287 Fotos in der Ausstellung gibt es nur ein einziges mit wonnigen Rundungen, eine Aufnahme von Plus-Size-Model Sarah Morrison. Eskapismus ist seit 100 Jahren überwiegend weiß und dürr.
Ja, und da wird sich wohl auch in nächster Zeit nicht allzu viel dran ändern, auch wenn die Stimmen gegen den perfekten Körper immer lauter werden und Natürlichkeit langsam eine immer größere Rolle spielt. Und wir sind beim Büchercheck angekommen. Heute geht's um die Geschichte der Einsamkeit von John Boyne. John Boyne ist ein irischer Schriftsteller. Durch die KZ-Geschichte Der Junge im gestreiften Pyjama ist er vor 10 Jahren international bekannt geworden, ist ja auch verfilmt worden. Sein neues Buch spielt im Irland der Nachkriegszeit. Es geht um die Rolle der katholischen Kirche und ihre Verstrickung in Kindermissbrauch. Frank Statzner hat die Geschichte der Einsamkeit für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Kann man durch Nichtstun persönlich schuldig werden? Durch Wegsehen, durch Verdrängen, durch Schweigen, durch naives Vertrauen in gelernte Wertemuster und auch Machtmuster? Diese Fragen sind das Thema in John Boynes neuem Roman und er liefert dazu nicht nur Antworten, sondern gleich eine gesellschaftskritische Analyse Irlands von den 50er Jahren bis heute.
Worum es geht.
Irland, die idyllische grüne Insel, bevölkert von trinkfesten, musikfreudigen und tiefgläubigen Menschen. Das war das Klischee bis zur Jahrhundertwende. Seitdem haben nicht nur Kapitalismus und Finanzkrise die Insel heimgesucht, auch ihre mächtigste Institution, die katholische Kirche, ist entzaubert. Irland ist in der Gegenwart angekommen. In diesem Zeitlauf steckt Pater Audrun Yates. Er erlebt, wie seine Mutter vom Priester abgekanzelt wird, als sie sich über die Sauferei und Unzuverlässigkeit ihres Mannes beschwert. Der Vater bringt sich um und nimmt Audruns Bruder mit in den Tod. Die Mutter flüchtet sich in ihren Glauben und schickt Audrun in die Priesterausbildung. Der Junge fügt sich und schweigt, als ein Priester ihm die Hand in die Hose steckt. Er fragt aber auch nicht nach, als er mitkriegt, dass im Priesterseminar merkwürdige Dinge geschehen, als später sein Freund und Kollege ständig die Pfarrei wechseln muss. Audrun macht es sich gemütlich als Priester in einer Schule, wo er die Bibliothek betreut. Die blinde Verehrung der Kirchenleute durch das Volk stört ihn, aber er richtet sich ein in diesem System. Am Ende kollabiert es, als die Missbräuche der Priester an den Kindern bekannt werden, die Täter ins Gefängnis müssen, Priester werden zu Aussätzigen. Audrun fühlt sich weiterhin nicht schuldig, er selbst hat ja nie etwas getan. Erst als sein Freund vor Gericht steht, als sein Neffe ihn schließlich mit der bitteren Wahrheit konfrontiert, von diesem Freund missbraucht worden zu sein, da erkennt Audrun seine Verstrickung, seine Schuld durch Ignoranz und nimmt sie an.
Du hast ihn ins Haus gebracht. Du hast mich mit ihm allein gelassen. Den seelischen Schaden, den dieser Mann in einer einzigen Nacht angerichtet hat, werde ich bis zu meinem Tod mit mir herumtragen. Deshalb kann ich deinen Anteil daran nicht einfach so vergessen. Ich nickte, wischte mir die Tränen vom Gesicht und sagte, »Das verstehe ich. Du hast recht. Ich habe ihn ins Haus gebracht und dich mit ihm allein gelassen. Du bist mein Neffe. Ich hätte dafür sorgen müssen, dass dir nichts passiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Aiden, außer dass es mir leid tut. Es war der größte Fehler meines Lebens. Es tut mir so leid. Ja, ich weiß«, sagte er.
»Wie es geschrieben ist.«
John Boyne beschreibt Furchtbares, die Kirche als monströses Täterschweige- und Vertuschungskartell. Das Buch ist aber erträglich, weil er die Details der Missbräuche ausspart und stattdessen Atmosphären beschreibt, weil er in einem ruhigen Erzählton schreibt, weil er die Ereignisse distanziert aus der Rückschau des Paters und den einzelnen Kapiteln unchronologisch präsentiert. Die Kapitel springen daher über Jahre und Jahrzehnte und schaffen Abstand. Aber wie in einer Spirale nähern wir Leser uns so in dosierten Erkenntnisschritten der Wahrheit.
Wie es gefällt.
So zahm und zögerlich Pater Yates in diesem Roman daherkommt, so sanft und fast plaudernd John Boyne erzählt, so ist dieses Buch in seiner Wirkung aber eine Generalabrechnung mit der katholischen Kirche in Irland und auch mit dem polnischen Papst in Rom. Wer jemals eine grundsätzliche Achtung hatte vor Leuten mit dem runden weißen Kragen, wenn man dieses Buch gelesen hat, wird sie in Frage gestellt sein. Boyne schafft es nicht durch Moralisieren und erhobenen Zeigefinger, sondern durch seine Erzählkunst.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Frank Statzner hat die Geschichte der Einsamkeit von John Boyne für uns gelesen. Das Buch ist im Pieper Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro. Das war's in der Kulturlust. Die Sendung gibt's selbstverständlich auch auf unserer Homepage hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.